Es war eine Schwimmprüfung. Und die Schwimmprüfungen sind meistens schwierig. Es gibt derer drei in der Schule: Bronze, Silber und Gold. Und eine der schwersten Prüfungen, wie ich finde, ist das Streckentauchen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch, mal eine Schwimmprüfung machen musste. Meine letzte liegt 5 Jahre her. Da habe ich auf einen Rettungsschwimmer trainiert, mit Felix zusammen, Sohn von Hans-Jo. Und dabei muss man 25 Meter in der Strecke geradeaus tauchen, darf dabei nicht auftauchen. Das ist für mich persönlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe gecheatet, das ein bisschen getrickst, weil die Regeln es zulassen, weil der Schwimmlehrer das so ein bisschen auslegen kann. Da gibt es nicht so eine feste Sache. Es gibt Schwimmlehrer, die sagen, du musst abtauchen, darfst dich nicht abstoßen und musst dann 25 Meter schwimmen. Und es gibt aber auch Schwimmlehrer, die sagen, du darfst vom Startblock springen und dann tauchen. Das hat mich bevorzugt, da konnte ich schon mal schön gefühlte 3 Meter wettmachen und bin wie so eine Rakete ins Wasser und trotzdem hat die Luft kaum gereicht. In meiner Gymnasialzeit habe ich auf Gold trainiert, ich glaube, das sind 30 Meter Streckentauchen, das habe ich nicht geschafft. Wer das schon mal versucht hat, der weiß, was es bedeutet, keinen Sauerstoff zu haben. Der weiß, was es bedeutet, Atemnot zu bekommen. Und der weiß auch, was es bedeutet, wenn in deinem Kopf die Panik losgeht und du eigentlich nur noch einen Gedanken hast, nämlich so schnell wie möglich deinen Kopf aus dem Wasser herauszubekommen, damit du nicht erstickst oder stirbst. Manche Dinge merken wir erst, wie wichtig sie sind, wenn sie fehlen. Manche Dinge sind erst dann wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass sie da sind. Sauerstoff ist so eine Sache. Und der macht sich sehr schnell bemerkbar, wenn er nicht da ist. Ich behaupte, dass das Thema, was wir heute miteinander besprechen in der Predigt, genauso existenziell ist wie der Sauerstoff für einen Taucher, der eigentlich nur noch einen Gedanken hat, nämlich aufzutauchen. Das Thema, was wir heute haben, ist existenziell, überlebensnotwendig. Warum? Kommen wir später zu. Ich lese den Predigttext, den wir auch dort vorne an der Wand miteinander verfolgen können, aus Matthäus 5, die Verse, Seite vertan, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist in 2. Mose 21, Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht das auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein spannender Predigttext, herausfordernder Predigttext, wie so ungefähr alles in der Bergpredigt ziemlich herausfordernd ist. Wir wollen uns diesem Predigttext in drei Schritten nähern und das Gehörte bzw. das Gesagte auf uns wirken lassen. In drei Schritten, die da heißen: Input, was sagt Jesus eigentlich? Output, die Bedeutung für die Jünger. Und Impact, die transformatorische Wirkung für die Gesellschaft, Klammer auf, heute, Klammer zu. Wir werden uns also in drei Schritten dieser Geschichte oder diesen Worten Jesu nähern. Den ersten Teil, Input, was sagt Jesus eigentlich, machen wir in einer ganz klassischen Vers-für-Vers-Analyse. Wir gucken uns Vers-für-Vers an, was steht da eigentlich, was ist der Hintergrund des Gesagten, und wir verzichten in dem ersten Punkt, in dem Input-Punkt darauf, gleich zu überlegen, was hat das für uns zu bedeuten. Sondern wir schauen uns ausschließlich an, was ist der Hintergrund dessen, was Jesus sagt. Ist ein bisschen Schwarzbrot, ein bisschen anstrengend für abends 18 Uhr. Wir kriegen das zusammen hin. Ja? Wir werden uns dadurch boxen. Und ich glaube, es hat eine hohe Relevanz für unser Leben. Schauen wir also mal hinein. Als erstes in Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Bis hierhin, zunächst einmal. Was fällt als erstes auf? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Vers 38, und dann die Antwort Jesu darauf, ich aber sage euch, das, bis dahin. Ihr habt gehört und ich aber sage euch das. Was passiert hier eigentlich? Es passiert Folgendes. Die Juden hatten damals das Gesetz. Und das Gesetz wurde ausgelegt. Und zwar von den Lehrern der damaligen Zeit, den Schriftgelehrten und den Rabbis. Warum wurde es ausgelegt? Weil man eben auch schon damals überlegt hat, wie findet das, was hier drin steht, eigentlich einen Niederschlag in meinem Leben heute? Und deshalb haben sich ganz viele schlaue Menschen ganz viele Gedanken darum gemacht und haben das Volk gelehrt. Nämlich zum Beispiel, was bedeutet es denn, dass da steht Auge um Auge, Zahn um Zahn? Und jetzt kommt Jesus dahin und sagt, ich aber sage euch. Jetzt könnte man sagen, was sagt Jesus denn da? Hat Jesus nicht ein paar Verse vorher gesagt, dass das Gesetz weiter Gültigkeit hat? Dass nichts irgendwie weggenommen wird? Ist es nicht more of the same? Ist es nicht mehr von dem Gleichen? Nein, ist es nicht. Es ist zum einen nicht weniger und es ist auch nicht mehr. Es ist eine Auslegung. Es ist schlichtweg eine Interpretation des Gesetzes mit einem einzigen großen Unterschied, nämlich, dass Jesus hier nicht nur als Rabbi spricht, der er ja war, sondern dass er als Rabbi mit göttlicher Vollmacht spricht, mit messianischer Autorität. Man könnte auch sagen, dass er den Jüngern da erklärt, was das, was dort drin steht, aus Gottes Augen wirklich bedeutet. Eine Lehrstunde sozusagen mit Gott selbst. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, als er die Gesetze gegeben hat? Was hat er sich dabei gedacht, dass er da so viel hat niederschreiben lassen? Und was hat das für dein Leben zu bedeuten? Und das legt Jesus hier mit göttlicher Vollmacht aus. Das ist das Erste. Das ist übrigens eine Formulierung, die in dem Kapitel 5-mal vorkommt. Schon vor unserem Predigttext kommt sie vor und wir werden sie gleich noch einmal sehen. Also, erstens, wir merken, Jesus legt hier mit göttlicher Vollmacht aus. Dann steht da, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm gerne auch noch, gerne steht da nicht, dann biete ihm auch noch die andere dar. Was hat es mit diesem Schlagen auf sich? Wir müssen uns das so vorstellen, ich würde das gerne einmal bildlich machen. Der Simon darf noch mal ein letztes Mal auf die Bühne kommen. Ja? Damit wir uns das einmal bildlich vorstellen können. Ich finde das viel schöner. Ich schlage dich nicht, keiner. Genau. Simon deutet es schon an, wo seine rechte Wange ist. Ja? Wir gehen aber davon aus, dass auch damals die meisten Menschen Rechtshänder waren und nicht Linkshänder. Ja, also die Rechtshänder sind meistens etwas mehr. So, wenn ich mit meiner rechten Hand seine rechte Wange schlagen will, dann muss ich entweder, wenn ich mit der flachen Hand schlagen will, eine Armverrenkung machen. Das ist aber nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache, sondern es passiert folgendermaßen: Ich scheue ihm so eine. Und das ist eine ganz wichtige Geste. Nämlich eine Geste, die letztlich sagt, weg mit dir. Es ist nicht nur eine Ohrfeige, sondern es ist eine hinfort mit dir Geste. So schlägt man ja nicht auf die rechte Wange, normalerweise. Ne? Also ich habe mal als Jugendlicher so eine geschlagen bekommen, aber nicht so. Und das ist etwas sehr Diffamierendes. Das ist komplett erniedrigend. Schmachvoll. In der damaligen Zeit, in einer schamorientierten Kultur, du darfst dich wieder setzen, danke schön, in einer schamorientierten Kultur, in der es um Ehre geht, ist das mehr als eine Ohrfeige. Nicht nur, dass die Ohrfeige sowieso schon wehtut, nein, es ist mehr. Es ist eine Vernichtung meines Gegenübers. Und jetzt sagt Jesus, wenn dir das passiert, wenn du also schon vernichtet bist und dir jemand so eine gefeuert hat, dann halte ihm auch noch deine andere Wange hin. Das sagt Jesus. Das ist krass. Wir hören mal weiter. Wie gesagt, wir interpretieren noch nicht, was wir hören oder was die Jünger gehört haben. Und wenn jemand dir mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Es geht hier um das Obergewand und das Untergewand. Es ist etwas schwierig übersetzt, etwas holperig in der Luther-Übersetzung. Es geht um Ober- und Untergewand. Und das Obergewand durfte man einem nicht wegnehmen. Das Obergewand ist sozusagen ein Basic Need. Wer so die Bedürfnispyramide von Maslow in Erinnerung hat, ne? Es gibt Basic Needs. Es gibt die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch gestillt bekommen muss. Essen, Trinken, Schlafen, ja. Und damals gehörte der Mantel auch dazu. Der durfte nicht genommen werden. Wenn das passierte, dann hatte derjenige, der damit vor Gericht gezogen ist und gesagt hat, der hat mir den geklaut, auf jeden Fall sensationell gute Aussichten, dass er diesen Rechtsprozess gewinnen wird. Und Jesus sagt, lass es, gib ihm auch noch dein Untergewand. Das heißt, er hätte dann nichts mehr gehabt. Das heißt nicht mehr und nicht weniger. Er hat dann nichts. Dann haben wir, und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Das ist ein gesetzlich verbrieftes Recht der Römer gewesen, in besetzten Gebieten Menschen einfach zu zwingen, ihre Arbeitskraft einzusetzen. Es kam selten vor, aber es kam hin und wieder vor, dass römische Soldaten jemanden am Wegrand gezwungen haben, die Arbeitskraft von ihm jetzt zugunsten der Römer einzusetzen. Kennen wir eine Geschichte aus der Bibel, aus der Passion, nämlich der Moment, wo Jesus das Kreuz trägt und der römische Soldat den unbeteiligten Mann am Straßenrand dazu zwingt, jetzt das Kreuz zu tragen. Und dieser Mann hatte keine Wahl. Er musste, denn es war ein Römer und der Römer stand drüber. Das ist damit gemeint. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, nicht nur nötig, sondern zwingt, eine Meile zu gehen, dann biete ihm von dir aus noch eine zweite Meile an. Hart. Nur ganz kurz, nochmal, das kommt gleich, ne? Aber nur ganz kurz, was würde es mit uns machen, wenn wir so gezwungen werden? Spannende Frage. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der dir etwas borgen will. Auch da steckt mehr hinter. Und zwar selbstloses Geben. Nicht berechnendes Geben. Bei den Juden war es so, dass sie ja ein Jubeljahr hatten. Ja, also im 7. Jahr wurden die Schulden erlassen. Und damals war es oft auch üblich zu sagen, naja, wenn wir jetzt im 6. Jahr sind, dann lassen wir das lieber mit dem Leihen, weil das ist ja quasi wie ein Geschenk. Ja, da kann ich auch gleich ein Geldgeschenk machen, Ja, weil im 7. Jahr muss ich es dann sowieso erlassen. Hier, gib dem, der dich bittet. Und wende dich eben nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Auch nicht im 6. Jahr. Sondern gib. Dann gehen wir weiter. 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das stimmt, das steht im Alten Testament. Das mit dem Feind hassen haben wir so als Gesetz nicht drin. Aber dennoch ist das Feinde hassen durchaus eine fromme Tat. Wir können das nachlesen zum Beispiel in Psalm 139. Das ist eine schöne Stelle, die darüber spricht. Psalm 139, Vers 19. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist etwas völlig Neues in den Ohren, die das gerade hören. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist etwas anderes. Eben nicht der Hass, sondern die Liebe. Dann geht es weiter. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Man hat damals auch viel darauf geachtet, dass man im Wesentlichen eben seinen Bruder grüßt. Und man sich scharf abgrenzt von den Heiden. Mit denen wollte man möglichst nicht allzu viel zu tun haben, sondern lieber bei sich bleiben und seinen Bruder grüßen. Und Jesus sagt, das ist jetzt keine Kunst. Wie wäre es denn, wenn ihr die Heiden auch mitgrüßt und nicht nur unter euch bleibt? Das sind krasse Worte Jesu. Herausfordernd. Und wir gucken mal hinein, was das für die Jünger bedeutet hat. Was werden die Jünger gehört haben? Die Jünger, warum eigentlich überhaupt die Jünger? Wir haben das in unserer ersten Predigt schon miteinander besprochen, an wen die Bergpredigt gerichtet ist. Nur noch mal kurz zur Rekapitulation. Die Bergpredigt ist an die Jünger gerichtet, an die Menschen, die Jesus nachfolgen und nicht an das gesammelte Volk, was da auf dem Berg stand. Die haben da auch zugehört und das ist auch okay. Aber wenn wir da hineinschauen, nochmal in Kapitel 5, Vers 1, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie, also die Jünger, darauf bezieht sich das sie, lehrte sie und sprach. Und was haben die Jünger vorher erlebt? Wie gesagt, wir haben da bei der letzten vorletzten Wertvolle Gottesdienst drüber gesprochen. Was haben die Jünger vorher erlebt? Ihre Berufung. Sie haben erlebt, dass sie berufen worden sind. Und das auf eine ziemlich besondere und plötzliche Art und Weise. Das war kein langsames Kennenlernen, sondern Jesus ruft und sie folgen. Und mit dem Ruf Jesu verlassen sie alles das, was sie vorher hatten. Sie verlassen ihren Beruf und sie folgen Jesus nach, der kein Dach über dem Kopf hat. Sie haben hier einen starken Bruch in ihrem Leben. Und jetzt kommt, nachdem Jesus sie berufen hat, die Lehreinheit für seine Jünger. Und deshalb müssen wir fragen, welche Bedeutung haben diese Worte für die Jünger? Was werden sie da gehört haben? Sie werden gehört haben, zum Beispiel dieses Wort aus dem letzten Vers. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen. Was heißt vollkommen? Vollkommen heißt heil sein, heißt vollständig sein, heißt im Frieden leben mit Gott, heißt letztlich heilig sein. Und wo erfahre ich das? Wo erlebe ich das? Wo werden Sie das erfahren? Bei Jesus. Schon ein paar Verse vorher spricht Jesus darüber, dass die Gerechtigkeit der Jünger besser sein muss als die der Pharisäer. Sonst würden sie nicht in das Himmelreich kommen. Wie soll denn die Gerechtigkeit besser sein als die der Pharisäer? Die Pharisäer war die Glaubenselite der damaligen Zeit. Wir könnten es für heute sagen, das waren die Pietisten der damaligen Zeit. Die wussten alles, die waren immer im Gottesdienst, die waren am Wort Gottes dran und die wussten auch alles. Und dann sagt Jesus, und eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten. Welche Gerechtigkeit kann besser sein als das? Es gibt nur einen, dessen Gerechtigkeit besser ist, und das ist Jesus Christus. In dem Moment ist Gerechtigkeit nicht ein Schlachtplan an einem Haufen von To-Dos, die ich erledigen muss, sondern in dem Moment wird Gerechtigkeit zu einem Beziehungsgeschehen, zu einem Herzensgeschehen, zu einer Herzensangelegenheit. Und darum geht es in der Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein. Es geht in den Versen um eine Bindung der Jünger an Jesus. Es geht um eine Bindung an das Herz Gottes. Und das ist immer durch das gesamte Alte Testament hindurch der Wunsch Gottes. Nämlich, dass Menschen, dass das Volk Israel an sein Herz gebunden wird. In Jeremia 13, Altes Testament, sagt Gott dem Jeremia, schnall dir einen Gürtel um. Und ein paar Verse später erklärt Gott dem Jeremia, warum er das tun sollte. Nämlich sagt er, so wie du dir den Gürtel geschnallt hast, umgebunden hast, so dicht, so nah möchte ich das Volk an mich binden. Das ist Gottes Wunsch, dass du als Nachfolger an sein Herz gebunden bist. Es geht um Liebe. Es geht um eine Herzensangelegenheit und nicht um ein To-Do. Ich lese gerade ein Buch von Bernhard Ott. Wer die Pastorenmail bekommt, der hat da auch schon Werbung von bekommen. Der wird ein Seminar halten bei den Mennoniten Ende März, passend zur Bergpredigtreihe. Das ganze Buch geht um die Bergpredigt und er bringt zwei Hauptausleger der Bergpredigt miteinander ins Gespräch, nämlich Martin Buber und Dietrich Bonhoeffer. Total spannend. Und er schreibt auf Seite 125 genau zu dem Thema Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Es geht nämlich nicht um eine Gerechtigkeit, die darin besteht, 1000 Spielregeln eingehalten zu haben. Es geht vielmehr darum, aus tiefsten Herzensgewohnheiten heraus in rechten, das heißt heilen und versöhnten Beziehungen zu leben, und zwar mit Gott genauso wie mit Menschen. Es geht auch nicht um eine Vollkommenheit, die darin besteht, die 1000 Spielregeln zu 100% immer eingehalten zu haben. Es geht vielmehr darum, mit ungeteiltem Herzen, mit dem ganzen Sein und Wesen nach der Musik des Himmels zu tanzen und damit in die Bestimmung des Menschen hineinzufinden. Es geht nicht darum, durch ein noch engeres Regelwerk bei der Symptombehandlung zu bleiben, sondern vielmehr die Wurzeln des Problems anzugehen. Das heißt, an den Herzensgewohnheiten des Menschen anzusetzen. Es geht um dein Herz. Es geht um das Herz der Jünger. Und das ist das, was sie hören, denn ihnen ist wahrscheinlich ziemlich schnell klar, das, was Jesus da sagt. Das kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft. Da scheitere ich ja schon bei der ersten Aussage, halte die andere Wange auch noch hin. Wer schon mal richtig gedemütigt worden ist, der weiß, was das in seinem Körper auslöst. Das kann ich nicht, indem ich es mir fest vornehme, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch noch die andere hinhalte. Es geht um eine absolute Herzensangelegenheit, um eine Bindung an Gottes Herz. Und das wird den Jüngern wahrscheinlich während der Bergpredigt immer mehr bewusst, dass Jesus sie binden will, lieben will, dass er in ihr Herz sprechen will. Und wenn das passiert, dann hat das eine transformatorische Wirkung für die Gesellschaft. Und zwar nicht nur damals, sondern auch heute. Hat die Bergpredigt Auswirkungen auf die Gesellschaft? Das ist eine spannende Frage. Die Bergpredigt richtet sich an Nachfolger, an Menschen, die sich aufgemacht haben, das Herz Gottes zu suchen. An Menschen, die sich dafür entschieden haben, ihr Herz durch die Liebe Gottes verändern zu lassen, transformieren zu lassen. Und das prägt meinen Charakter, unweigerlich. Das wird ihn prägen. Und ich glaube, wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen, die heute bereit sind, ihren Charakter durch Jesus formen zu lassen. Warum? Und jetzt kommen wir zurück zu dem Eingangsbeispiel, das ich erwähnt hatte, mit dem Schwimmen. Ich habe behauptet, dass das, was wir heute hören, existenziell wichtig ist für diese Welt. Und zwar genauso wie der Sauerstoff für uns zum Atmen wichtig ist. Der Dietrich Bonhoeffer erklärt auch warum. In seinem Buch Nachfolge schreibt er, dass diese Welt, dass Menschen dieser Welt an ihrem eigenen Hass ersticken. Bonhoeffer schreibt es sehr deutlich und er lebte ja damals in einer Zeit, in der das sehr deutlich spürbar war, dass Menschen an ihrem eigenen Hass ersticken. Wenn sie in ihrem eigenen Hass ersticken, heißt das nichts anderes, als dass sie daran sterben werden. Und deshalb brauchen Menschen, damals wie heute, Liebe. Denn Liebe ist der Sauerstoff, der den Hass überwindet. Und die Menschen, die so sehr von Hass geprägt sind, sind nun mal oft Menschen, mit denen wir vielleicht uns nicht total gerne umgeben. Es sind vielleicht die Menschen, die uns eher schwierig fallen, so wie Magitta das am Anfang in ihrer Einleitung gesagt hat. Da, wo unser Herz unruhig wird, wo wir sagen so, ah nee, komm, lass uns lieber getrennte Wege gehen. Oder wo wir tatsächlich auch offenen Rebellionen empfinden in unserem Herzen. Aber genau diese Menschen brauchen doch Liebe. Wer, wenn nicht sie? Meistens sind es eben nicht die Freunde. Und Menschen, die ihren Charakter von der Liebe Gottes haben formen lassen, die haben meistens einen großen Impact auf die Gesellschaft gehabt, eine transformatorische Wirkung. Und hier kommen wir zu dem Mann, den wir gerade schon eine Sekunde gesehen haben. Martin Luther King, Baptistenpastor. Wird oft im gleichen Atemzug genannt wie auch Gandhi, den du erwähnt hast, Magitta. Das ist ein Mann, der sein Leben hat prägen lassen von der Liebe Gottes. Und ja, ich greife vor, ich mache einen kleinen Exkurs aus. Selbstverständlich hat Martin Luther King auch schwierige Kapitel in seinem Leben erlebt. Und man hört ganz schnell, ja, aber der hat doch auch hier Eheprobleme gehabt und so, ne? So. Nennt mir einen Mann oder eine Frau Gottes, die nicht Probleme hatte. Es gibt keinen. Denn Paulus schreibt, ich bin der größte Sünder unter allen. Er schreibt übrigens nicht, ich war der größte Sünder unter allen, ich bin der größte Sünder unter allen. Und das sind wir alle. Auch Martin Luther King, klar. Aber er hat sich prägen lassen von der Liebe Gottes. Und da kommt so ein Satz raus. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das. Und es ist unbestritten, dass dieser Mann eine Menge geleistet hat in den Vereinigten Staaten von Amerika und mit dazu beigetragen hat, dass das Thema Rassenhass angegangen worden ist und auch verändert worden ist, wenngleich es ihn ja immer noch gibt. Aber dass hier ein Riesenimpact war, dass hier wirklich sich Gesellschaft verändert hat, das ist unbestritten so. Menschen, die sich von der Liebe Gottes prägen lassen, werden erleben, dass sich etwas verändert. Martin Luther King hat dafür teuer bezahlt, das ist uns auch allen klar. Aber den Gewinn, der ist unglaublich. Ich glaube, dass wir mehr in unseren Kirchen und Gemeinden auf die Charakterbildung unseres Herzens Acht geben sollten. Auch dazu schreibt Bernhard Ott ein spannendes Zitat. Ich bin überzeugt, dass eine gezieltere Investition in Charakterbildung in Kirchen und christlichen Gemeinschaften kein individualistischer und weltfremder Nebenschauplatz ist, sondern vielmehr eine Investition mit großen gesellschaftsrelevanten Auswirkungen. Meine Frage geht dahin, bist du bereit, dein Herz von dieser Liebe Jesu prägen zu lassen, jeden Tag neu? Ich bin jetzt seit 7,5 Jahren hier in dieser Stadt und mit Menschen unterwegs, in Gemeinde und auch in anderen Kontexten, die Gemeinde nicht betreffen. Und das, was ich feststelle, ist, dass diese Stadt, dass diese Gesellschaft diese Liebe braucht. Und zwar radikal. Ich sitze manchmal mit Menschen zusammen und was ich da an Stimmung wahrnehme, wie Menschen da über ihren Chef reden und Chefs über ihre Mitarbeiter reden, das erfüllt mich manchmal mit Schrecken und Traurigkeit. Welche Aggression und welche Stimmung da ist. Und ich glaube, dass hier ein Gepräge auch herrscht, das durchaus manchmal schwierig ist. Bei all dem Segen, den wir auch hier erleben, ohne Frage. Aber es gibt Dinge, die sind nun mal einfach schwierig. Und ich glaube, dass wir diese Dinge nicht mit Gegenaggression, mit Gegenkraft besiegen werden, wenn wir in das gleiche Horn hineinstoßen. Ich glaube, dass Widerstand anders aussehen muss. Und dass dieser Widerstand, von dem wir hier in der Bergpredigt hören, einen unglaublichen, einen sensationellen Impact, also Auswirkung auf die Gesellschaft haben kann. Und das ist die implizite Frage Jesu an uns. Bist du bereit, dich an mein Herz zu binden? Ganz und gar, mit Haut und Haar. Damit diese Welt verändert wird. Damit in dieser Welt anfängt, die Liebe zu regieren. Das ist unser Auftrag. Hier und heute in Wolfsburg. Da müssen wir noch nicht mal in die große, weite Welt hineinschauen. Aber ich glaube, dass diese große, weite Welt durchaus auch von hier angefangen wird zu verändern. Ich glaube, dass hier eine Macht liegt in dem, was Jesus sagt. Und die Frage ist nochmal an dich gerichtet. Bist du bereit, dich von dieser Liebe prägen zu lassen? Ganz und gar, immer wieder, jeden Tag neu. Amen. Wir singen miteinander ein Lied.